Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen heute Abend: Honduras. Der weggeputschte Präsident Zelaya will noch heute zurückkehren. Die Putschisten wollen das verhindern. Das könnte auf eine gefährliche Konfrontation herauslaufen. Ein Gespräch dazu später in der Sendung. Weitere Themen: Iran lässt einen US-Journalisten frei. Die Slowakei hat ein halbes Jahr mit dem Euro hinter sich. Eine Bilanz. Und der Tennismatch: Federer gegen Roddick. Er ist heiß umkämpft. Wir liefern das Resultat, sobald es feststeht. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Thomas Kropf. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Die honduranische Putschregierung will die Rückkehr des gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya unter allen Umständen verhindern. Einem Flugzeug mit Zelaya an Bord werde keine Landeerlaubnis erteilt, erklärte der honduranische Außenminister. Der abgesetzte Staatschef hatte angekündigt, heute Sonntag in Begleitung mehrerer anderer Staatschefs und Mitglieder der internationalen Gemeinschaft in seine Heimat zurückzukehren. Gestern hatte die Organisation amerikanischer Staaten, die OAS, Honduras wegen der Absetzung Zelayas ausgeschlossen. Iran hat einen Journalisten der Zeitung Washington Times freigelassen. Das sagte ein Sprecher des iranischen Außenministeriums im staatlichen Fernsehen. Der Reporter wurde Mitte Juni festgenommen, nachdem er über die umstrittene Präsidentenwahl berichtet hatte. Im Weiteren gab der britische Außenminister Miliband bekannt, die iranischen Behörden würden noch heute einen Angestellten der britischen Botschaft in Teheran freilassen. Der Angestellte wird beschuldigt, gegen die nationalen Interessen Irans verstoßen zu haben. Die Fluggesellschaft Swiss bietet im Winterhalbjahr 9% weniger Flüge an. Sie reagiert damit auf den Rückgang an Passagieren. Ein Sprecher der Swiss bestätigte auch Berichte der Zeitung Sonntag, wonach die Swiss weiterhin keine Angestellten entlassen wolle. Man wolle weiterhin versuchen, mit Kurzarbeit und unbezahlten Ferien der Wirtschaftsflaute zu widerstehen. Der Chefdiplomat der EU, Javier Solana, will im Herbst seinen Posten abgeben. Dann läuft seine Dienstzeit ab. Er werde sie nicht verlängern, sagte Solana gegenüber der spanischen Zeitung ABC. 10 Jahre sei er nun im Amt, das sei eine lange Zeit, und er werde sich von niemandem überreden lassen, weiterzumachen, sagte der 66-jährige Spanier. Solana war unter dem sozialistischen Regierungschef González Kulturminister, später Außenminister. Und bevor er 1999 in der EU zuständig wurde für die diplomatischen Belange, war er 5 Jahre lang NATO-Generalsekretär. 1,6 Millionen Leute wollten eine Eintrittskarte für die Abschiedsfeier von Michael Jackson. Nur gut 17.000 haben eine zugelost bekommen. Einer von 100 hatte also Glück. Die Gewinner der Internetverlosung werden bis morgen früh per Mail informiert. Die Feier findet am Dienstagabend in Los Angeles statt. Seit 3 Uhr heute Nachmittag ist der Finale in Wimbledon im Gang zwischen Roger Federer und dem Amerikaner Andy Roddick. Eine sehr ausgeglichene Partie. Informationen nun direkt aus Wimbledon von Bernhard Scher.
Wir stehen im 5. und definitiv entscheidenden Satz. Völlig ausgeglichene Situation nach wie vor. 1:1. Roger Federer hatte Höhen und Tiefen während den letzten 3 Stunden. Im ersten Satz hat er 4 Breakmöglichkeiten ausgelassen und den Satz prompt verloren. Im zweiten Satz hat er 4 Satzbälle abgewehrt und den Satz gewonnen. Im dritten Satz gewinnt er souverän das Tiebreak mit 7:6. Und im vierten Satz hat er die langen Ballwechsel wieder verloren und das hat Andy Roddick rigoros ausgenutzt. Fantastisch, was beide bis jetzt zeigen, ganz nach dem Geschmack der 15.000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter auch Pete Sampras und Björn Borg. Alles ist also vorbereitet für eine große Feier. Wer am Schluss den Pokal in die Höhe stemmt, ist im Moment noch schwierig zu sagen.
Danke, Bernhard Scher. Und noch 2 weitere Meldungen aus dem Sport. An der Tour de France nach der heutigen 2. Etappe bleibt der Schweizer Fabian Cancellara im Leader-Trikot. Das Feld traf geschlossen am Ziel der Etappe ein. Den Sprint gewann der Brite Mark Cavendish. Einen großen Erfolg verbuchen kann die Schweizer Triathletin Nicola Spierig. Sie wurde im holländischen Holten Europameisterin über die olympische Distanz. Dieses Wochenende sind in einzelnen Regionen starke Gewitter niedergegangen, unter anderem in den Freiburgern und Waadtländer Alpen sowie in Teilen des Kantons Bern. Polizei und Feuerwehr wurden dutzende Male aufgeboten, etwa wegen überfluteten Kellern oder weil Bäche über die Ufer traten. Die Meteorologen sehen noch keine Entspannung der Lage. Und damit zu den weiteren Prognosen. In der Nacht gehen vor allem in den Voralpen teils kräftige Gewitterregen nieder. Morgen gibt es nur noch einzelne Schauer, es ist zeitweise sonnig. Im Süden scheint zuerst meist die Sonne, später gibt es einzelne Schauer. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 25 und im Süden 28 Grad. Am Dienstag ist es im Norden wechselnd bewölkt und zeitweise fällt Regen. Im Süden gibt es lokal Schauer oder Gewitter, sonst scheint zeitweise die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden 22 und im Süden 25 Grad.
Isolierte Putschisten, gefährliche Konfrontation, die Lage in Honduras. Dazu ein Bericht aus Tegucigalpa und ein Live-Gespräch mit unserem Korrespondenten für Südamerika. Dann ein halbes Jahr mit dem Euro. Der Slowakei hat die Einheitswährung Stabilität gebracht, aber auch Abhängigkeit. Begehrte menschliche Organe. Das illegale Geschäft hat sich jüngst nach Ägypten verlagert. Eine Reportage. Dann das Geständnis eines Profiteurs.
Wir profitieren von der Wirtschaftskrise. Unser Tourismuszweig profitiert wirklich von dieser Krise. Und das ist auch mit anderen Campingplatzbetrieben, die ich schon geredet habe. Die Reservationszahlen jetzt für die Sommerferien, die zeigen das gleich eigentlich, dass es wirklich eine gute Saison wird geben für uns.
Camping im Hoch, wir gehen an den Bodensee. Und in der Sendung international gleich nach diesem Echo der Zeit, Armut trotz Reichtums. Afrika steckt in einer Ressourcenfalle. Eine Woche nach dem Putsch in Honduras beschäftigt eine Frage die Bevölkerung besonders. Kommt der weggeputschte Präsident Manuel Zelaya, wie angekündigt, noch heute ins Land zurück? Diese Frage wirft Wellen weit über das Land hinaus. Die Organisation amerikanischer Staaten OAS hat die Putschregierung aufgefordert, Zelaya die Rückkehr ins Land und ins Amt zu erlauben. Doch diese lehnte ab. Als Antwort darauf hat die OAS Honduras vorderhand aus der Organisation ausgeschlossen. Wir reden gleich darüber mit unserem Korrespondenten. Zunächst aber der Bericht über die aktuelle Entwicklung in Honduras von Anne-Kathrin Mellmann von der ARD.
Tausende Anhänger Zelayas zogen zum Flughafen der Hauptstadt Tegucigalpa. Wir wollen dich als Präsidenten, komm schnell zurück, riefen sie. Die Regierung von Roberto Micheletti meint es weiterhin ernst mit dem Haftbefehl gegen Zelaya. Am Flughafen erwartet ihn das Militär. Kardinal Oscar Rodriguez Madriaga warnte den Entmachteten in einer Fernsehansprache. Eine überstürzte Aktion, die Rückkehr ins Land in diesem Moment, könnte ein Blutbad auslösen. Ich weiß, dass sie das Leben lieben und respektieren. Bis heute hat kein einziger Honduraner sein Leben verloren. Bitte seien Sie vorsichtig, sonst könnte es zu spät sein. Die Putschregierung weiß katholische Kirche, oberstes Gericht, Parlament und Militär hinter sich. Manuel Zelaya hatte diese Rückendeckung nicht. Ungeachtet der Proteste im Land und der internationalen Sanktionen festigt die neue Regierung ihre Macht. Sie schafft Feindbilder. Dafür eignet sich das linke Wirtschaftsbündnis ALBA, eine Initiative von Venezuelas Präsident Hugo Chavez und Fidel Castro. Manuel Zelaya hatte Honduras in die ALBA geführt. Der gestürzte Präsident hatte den ausgegrenzten Honduranern mehr Demokratie versprochen. Doch ein Revolutionär war er nie. Die Rückkehr nach Honduras könnte ihn allenfalls zum Märtyrer machen.
Soweit der Bericht von Anne-Kathrin Mellmann aus der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Ulrich Achermann. Frage, Ulrich Achermann, was weiß man zurzeit über den Verbleib von Zelaya? Ist er auf dem Rückweg?
Noch nicht. Er ist noch in Washington, hat aber angekündigt, im Verlauf der nächsten Stunden werde er die Heimreise antreten, und zwar in Begleitung der argentinischen Präsidentin Cristina Kirchner und von Rafael Correa aus Ecuador.
Wenn er also tatsächlich zurückkommen sollte, könnte das eine gefährliche Situation geben. Beide Seiten scheinen sehr entschlossen zu sein. Und Zelaya hat im Land, in Honduras, maßgebliche Kreise gegen sich. Das Parlament, das oberste Gericht, das Militär, auch die katholische Kirche neuerdings. Auf der anderen Seite die OAS, die sich geschlossen dafür ausgesprochen hat, Honduras auszuschließen, wenn Zelaya nicht zurückkehren kann. Das ist ein ziemlich beispielloser Schritt.
Ja, das ist der. Es hat bloß in den 90er Jahren einmal kurz so einen Ausschluss gegeben mit Haiti, als dort ein Putschversuch lief. Jetzt ist Honduras tatsächlich ganz ausgeschlossen worden. Und ich glaube, das ist eine nachvollziehbare und dem Ereignis eines Militärputsches auch angemessene Reaktion. Es ist einfach so, dass wenn in Lateinamerika ein Militärputsch glückt, dass das der größtmögliche Betriebsunfall ist in diesem demokratisch restaurierten Kontinent.
Aber die Frage ist doch auch, wird das der Putschregierung in Honduras Eindruck machen oder anders gefragt, welche Folgen hat der Ausschluss für Honduras?
Ja, sicher, es ist zunächst natürlich eine symbolische Maßnahme. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die EU ihre Mitgliedsländer angewiesen hat, ihre Botschafter aus Honduras abzuberufen. Das ist bereits geschehen. Und über kurz oder lang werden natürlich diese Sanktionen tiefer greifen. Sei es, dass Entwicklungshilfegelder gestoppt werden, dass Kredite gestoppt werden oder dass Geschäftstransaktionen nicht mehr zustande kommen. Das Putschregime in Tegucigalpa ist wirklich total isoliert.
Geht es denn der OAS bei ihrer Haltung gegenüber der Putschregierung wirklich um Zelaya oder stecken da nicht vor allem übergeordnete Interessen dahinter, die Angst, nämlich das Putschgespenst könnte auch in anderen Ländern umgehen?
Ja, es geht sicher um beides, wobei natürlich eben die Gefahr, dass es wieder einen Putschreigen geben könnte in Lateinamerika, sicher nicht zu unterschätzen ist. Es gibt verschiedene linksregierte Länder in Lateinamerika und die Gesellschaften dort sind zum Teil ganz bewusst auch von Regierungen gespalten worden mit Enteignungen, mit Auflagen hinsichtlich der Ausdrucksfreiheit, der Medienfreiheit und so weiter. Und diese Kreise könnten, also diese Oligarchien, wie sie genannt werden, oder eben einfach die konservativen Kreise, könnten dann versucht sein, ihrerseits an den Militärkasernen anzuklopfen und Putschabenteuer zu inszenieren. Das will man auf jeden Fall nicht mehr haben.
Zur OAS gehören auch die USA und auch die wollen, dass Zelaya zurückkehrt nach Honduras. Und das ist nun aber schon ein klarer Kurswechsel in der Politik, wenn die USA plötzlich einen linken Präsidenten aus dem Chavez-Dunstkreis unterstützen.
Ja, das ist schon so. Und damit bestätigt sich eben, dass Barack Obama eine neue Partnerschaft, einen neuen Deal sucht mit Lateinamerika. Eine Partnerschaft, in der es eben keine Befehle oder Impositionen von Washington mehr geben soll. Das heißt jetzt aber nicht, dass Washington Zelaya gegenüber sehr offen wäre. Zelaya ist ja im Augenblick noch in Washington, er hat sich da längere Zeit aufgehalten und er ist nicht eingeladen worden ins Weiße Haus. Er ist nicht empfangen worden von US-Präsident Barack Obama.
Besten Dank, Ulrich Achermann, für diese Einschätzung. Seit einem halben Jahr zahlt man in der Slowakei mit dem Euro. Als erstes Land im ehemaligen kommunistischen Osteuropa hat die Slowakei die Gemeinschaftswährung eingeführt und damit bewiesen, dass sie über ein stabiles wirtschaftliches Umfeld verfügt. Ein Reifezeugnis also. Wie leben die Slowakinnen und Slowaken mit dem Euro und was hat er ihnen gebracht? Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann hat in den Straßen Bratislavas nachgefragt.
Ob sie der alten Krone nachtrauere? Nein, sagt die Büroangestellte Michaela. Sie lebe gut mit dem Euro. Der Euro sei eine praktische Währung mit weniger Nullen, was aber manchmal auch zum falschen Umrechnen und sorglosen Geldausgeben verleite. Das kann die Modeverkäuferin Marta nur bestätigen. Sie habe sich zuerst etwas täuschen lassen von den tiefen Preisanschriften. Aber jetzt habe sie sich daran gewöhnt und sei zufrieden mit dem Euro. Die Bevölkerung wurde umfassend auf die neue Währung vorbereitet. Mit breit angelegten Informationskampagnen, mit Spots in Radio und Fernsehen und mit Preisschildern in beiden Währungen. Auf diese Weise hätten die Preise auch nach der Euro-Einführung stabil gehalten werden können, sagt Jana Kovacova von der slowakischen Nationalbank. Diese doppelte Preisanschrift in Euro und Kronen wird deshalb noch bis Ende Jahr weitergeführt.
The obligatory dual display of prices in Slovak koruna and euro to last until 1st January 2010.
Man habe unbedingt verhindern wollen, dass die Währungsumstellung zu Preiserhöhungen genutzt werde, sagt Kovacova. Mit Erfolg, denn die Preise sind sogar noch gesunken in den letzten Monaten. Das hat aber auch damit zu tun, dass die alte Krone sehr hoch bewertet war, als die Europäische Zentralbank den definitiven Umwandlungskurs zum Euro festlegte. Mit der Einführung des Euro ab dem 1. Januar erfolgte dann eine Korrektur nach unten, die Preise purzelten. Doch dieser Effekt wirke sich andererseits negativ auf die Löhne aus, denn auch die Löhne seien nun zu hoch und müssten heruntergeschraubt werden, sagt der Ökonom Eugen Jursica.
If we are able to decrease wages, which are artificially high because of the exchange rate, then we can do it.
Nur wenn es gelinge, die Löhne tief zu halten, werde die Slowakei im Vergleich mit den osteuropäischen Nachbarn wettbewerbsfähig bleiben. Dank des flexiblen Arbeitsmarkts sei dies wohl möglich.
The labor market is flexible. That helps to adjust the economy.
Aber hier werde nun das Problem mit dem Euro deutlich. Er verteuere die Arbeit und damit den Export von Waren und Dienstleistungen, weil man in der Geldpolitik nicht mehr unabhängig sei und die eigene Währung gezielt abwerten könne. Gerate man gegenüber den Nachbarländern ins Hintertreffen, sagt Volkswirt Jursica.
We have some problems in our exports, especially to the surrounding country, because their currencies devalued.
Gerade in Krisenzeiten wie jetzt sei es ungünstig, die Geldpolitik nicht auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen zu können. Langfristig aber bietet der Euro dennoch Vorteile im Standortwettbewerb.
It is good in the long run.
Denn der Euro sorge für Stabilität und Sicherheit. Das fördere das Vertrauen der Investoren und Handelspartner, sagt Jursica. Für sie würden die Risiken berechenbarer. Diese Ansicht teilt Peter Haflik vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche.
Ich glaube, dass im Großen und Ganzen in der derzeitigen Situation die Entscheidung der Eurozone beizutreten richtig war.
Die Slowakei ist nach Meinung Havliks gerade noch rechtzeitig beim Euro untergekommen. Andere Länder wie Polen, Ungarn oder Tschechien dürften mehr Schwierigkeiten haben, denn in der Krise werden ihre Defizite und Schulden weiter wachsen. Der Internationale Währungsfonds hat schon vorgeschlagen, mit gelockerten Auflagen den Euro-Beitritt dieser Länder zu forcieren. Das Defizit könnte dann höher als 3, die Schulden höher als 60% des Bruttoinlandprodukts sein. Doch davon hält die Europäische Zentralbank nichts. Sie will das Vertrauen in die Gemeinschaftswährung nicht mit taumelnden Neumitgliedern untergraben.
Der Bericht von Mark Lehmann. Organtransplantationen sind medizinisch im Kommen. Die Technik wird immer besser, die Operationen gelingen immer öfter. Nur die Organe fehlen. Im Jahr 2005 hat die Weltgesundheitsorganisation weltweit 66.000 Nierentransplantationen gezählt. Aber 10-mal so viele wären nötig gewesen, um wirklich allen Kranken zu helfen. Kein Wunder also, dass immer mehr Verzweifelte den Weg ins Ausland suchen. Seit allerdings Indien, China oder die Philippinen Gesetze erlassen haben, die Organspenden an Fremde erschweren und den Handel mit Organen verbieten, hat sich das Geschäft nach Ägypten verlagert. Auch hier gibt es genügend Arme, denen man eine Niere abkaufen oder zur Not auch stehlen kann. Aus Kairo, Esther Saub.
Inji Hassan ist auf dem Weg zu einer Bekannten, als neben ihr ein Auto bremst. Die Frau am Steuer fragt nach einem islamischen Heiligtum ganz in der Nähe. Inji beugt sich zum Fenster, um der Frau den Weg zu beschreiben. Was danach geschehen ist, weiß sie nicht mehr. Irgendwann bin ich wieder aufgewacht und lag in der Wüste. Viel später haben mich Leute gefragt, ob die Frau mir was ins Gesicht gesprüht hat oder in den Händen hatte. Aber sie hielt nur das Lenkrad fest. Mehr weiß ich nicht mehr. Offenbar wurde die 40-jährige Inji betäubt und entführt, um ihr Organe zu entnehmen. Ihre Zuckerkrankheit hat sie wohl gerettet. Irgendwann, bevor ich richtig wach wurde, habe ich ein Flüstern und Geräusche gehört. Eine Frau hat gesagt, sie hat Diabetes. Als ich dann wieder bei Bewusstsein war, in der Wüste, war mein Geld weg, mein Handy und ich hatte über 6 Einstiche in den Händen und Unterarmen. Außerdem blutete ich aus 2 Wunden auf dem Kopf. Jemand hat sie bewusstlos geschlagen, fügt die Schwägerin hinzu. Inji schleppt sich zur nächsten Siedlung und erfährt, dass sie am anderen Ende der Stadt ist. Sie ruft zu Hause an und beruhigt ihren Mann und die 4 Töchter. Bis sie abgeholt wird, kommt Inji bei einer Bäuerin unter. Die Frau half mir, mich zu waschen und sagte, du bist nicht die Erste, wir finden hier oft Leichen, immer an der gleichen Stelle. Aber du bist die Erste, die noch lebt. Den Frauen fallen noch mehr Geschichten ein. Von einem Jungen, der plötzlich verschwand und ohne Organe wieder aufgefunden wurde. Von einer Frau, die nach 2 Tagen ohne Augen zurückkam. Seit in Indien Organspenden an Nichtverwandte nur noch in Ausnahmefällen möglich sind und die Philippinen freiwillige Spenden legalisiert, aber den Verkauf oder Export von Organen verboten haben, scheint Ägypten zum neuen Umschlagplatz für Organe zu werden. Arme verkaufen eine Niere, um ihre Schulden zu begleichen. Meist erhalten sie nur einen Bruchteil der vom Empfänger bezahlten Summe und werden nach der Operation so schlecht versorgt, dass sie selbst erkranken. In einem Fall hat ein Mittelsmann eine ganze Gruppe von Straßenkindern überredet, eine Niere zu verkaufen. Für umgerechnet 1.400 Euro. Hani Hilal von der Stiftung für eine bessere Kindheit hat den Fall mit aufgeklärt. 2 Privatkliniken, die Transplantationen durchgeführt haben, wurden danach geschlossen. Es wäre leicht, in diesem Fall die Verantwortlichen zu finden und zu verurteilen. Aber das Innenministerium hat sich auf die Straßenkinder konzentriert und sie wie Angeklagte behandelt, nicht wie Opfer. Ein Gesetz, das freiwillige Organspenden erlaubt, den Verkauf oder Transplantationen an Ausländer allerdings verbietet, soll erst Ende des Jahres vom Parlament verabschiedet werden. Im Moment ist das ganze Gebiet eine Grauzone, sagt Hani Hilal. Wir befinden uns in einer Krise. Kindesentführungen, Menschenhandel, Handel mit den Organen von Kindern. Und das Innenministerium gibt keine Antwort auf die Fragen der Menschen. Weder bestätigt es die Gerüchte, noch widerlegt es sie, um die Menschen zu beruhigen. Wir haben keine Beweise für das, was erzählt wird. Selbst in einem Fall, in dem 7 Kinder ohne Organe unter einer Brücke gefunden wurden, konnten wir bei der Polizei kein entsprechendes Protokoll finden. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder das Ganze ist ein Gerücht oder eine unsichtbare Hand verbirgt die Informationen. Seit 2003 hat das Innenministerium keine Statistiken mehr über Zahlen entführter Kinder veröffentlicht, obwohl die Kinderschutzstiftung sie immer wieder einfordert. Die Familienministerin sprach neulich für dieses Jahr von 61 Fällen, von denen 48 zurückgekehrt seien. Wieso sagt sie nicht gleich, es sind 65 zurückgekehrt, fragt Hani Hilal sarkastisch und zeigt mir das Foto eines verschwundenen Jungen. Er ist 4,5 und wird seit Februar vermisst. Dieses Mädchen hier ist 3. Das Problem ist, die Polizei verdächtigt als erstes die Eltern. Der Vater des Mädchens wurde 24 Stunden festgehalten, als er sie vermisst melden wollte. Inji Hassan hat noch am Abend der Entführung den Versuch gemacht, Anzeige zu erstatten. Blutüberströmt, wie sie war, ging sie zur Wache. Sie solle in 2 Stunden wiederkommen, hieß es. Sie ist nicht wieder hingegangen.
So ein Bericht von Esther Saub in Kairo. Wirtschaftskrise, Kurzarbeit, Stellenabbau. Die gegenwärtige Situation bietet den Ferienanbietern nicht gerade gute Voraussetzungen für das Geschäft. Doch während Hoteliers und Fluggesellschaften mehr und mehr auf dem Trockenen sitzen, blüht eine Tourismusbranche jetzt so richtig auf. Die Campingbranche. Wenn das Portemonnaie nicht mehr so locker sitzt, entdecken viele diese günstige Art, Ferien zu machen. Das zeigt sich zum Beispiel am Bodensee, wo Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermelinger einen Campingplatz besucht hat.
In Egnach, wo der Bodensee seine ganze Breite zeigt, steht der Campingplatz Wiedehorn. 200 Plätze für Zelte und Wohnwagen, viele von ihnen sind fest vermietet und entsprechend umgebaut worden in Mini-Wochenendhäuschen mit millimetergenau gestutztem Rasen und Leuchtglühbirnen über dem Sitzplatz. Weiter oben auf der grossen Wiese sind 4 junge Churerinnen eingetroffen, mit Fahrrad und Zelt.
Ja, ist schon mal etwas anderes. Einfach, ja, es ist nicht so teuer. Man kann einfach mal ein bisschen draussen in der Natur sein. Ja, und es ist eben einfach günstig. Das war eigentlich der Hauptgrund gewesen.
Ein paar Meter weiter hinten hat es sich ein Paar aus dem Luzernischen gemütlich gemacht. Sie trinken Kaffee vor einem etwas grösseren Zelt. Das Geld ist auch hier ein Thema. Und Hans-Peter Bucher träumt davon, seinen Camper-Status zu verbessern.
Ich bin ein richtiger Camper. Ich habe noch andere Zelte, habe noch ein grösseres, habe mal einen Klapper gehabt. Das Ziel ist mal irgendwann ein Wohnwagen.
Buchers Partnerin Bea Müller erzählt, dass man das Zelt im Sommer üblicherweise in der Toskana aufstelle. dieses Jahr gibt es statt Mittelmeer nur Schwäbisches Meer, statt Jena, Ignach.
Wir haben einfach noch andere Sachen gekommen, die wir uns anschaffen wollten. Wir mussten sagen, also entweder das oder das. Dann haben wir jetzt halt uns für die Ferien so entschieden und dafür halt das andere noch. Aber das läuft ja nicht davon, dass gar nicht geht. Weg, die können wir nächstes Jahr wieder gehen.
Für Campingplatz-Betriebsleiter Reto Fischer steht fest.
Wir profitieren von der Wirtschaftskrise. Unser Tourismuszweig profitiert wirklich von dieser Krise. Und das ist auch mit den anderen Campingplatzbetrieben, die ich schon geredet habe, die sind alle auch gleicher Meinung. Also es sind alle eine bessere Auslastung jetzt gerade im Frühling. Und die Reservationszahlen jetzt für die Sommerferien, die zeigen das Gleiche eigentlich, dass es wirklich eine gute Saison wird geben für uns.
Swiss Camps, der Verband der Schweizer Campingplätze, hat die Mitglieder schon vor Wochen in einem Brief vorgewarnt, dass dieses Jahr wohl wegen der Wirtschaftskrise nochmals ein speziell gutes werden könnte. In vielen Regionen hat man ja bereits letztes Jahr Spitzenumsätze erzielt, dank der Fußball-Europameisterschaft. Über 3 Millionen Übernachtungen auf Campingplätzen registrierte das Bundesamt für Statistik 2008. Die meisten Gäste kamen aus der Schweiz. Und während jetzt viele Hoteliers über die schlechte Belegung klagen, haben die Buchungen auf den Campingplätzen nochmals rund 10% zugenommen gegenüber dem Vorjahr. Reto Fischer rechnet sogar mit einem Anstieg von gegen 20% für seinen Campingplatz am Bodensee.
Also wir haben das Gefühl, dass wir zum Teil Leute hätten, die jetzt wirklich in die Türkei oder in Italien ins Mittelmeer gehen, in die Ferien, die jetzt das vor einem halben Jahr nicht gebucht haben, weil sie nicht gewusst haben, wie sicher ist ihr Job und jetzt vielleicht auch da nicht mehr jetzt ein Angebot hätten, um dorthin in die Ferien zu gehen und sich jetzt sagen, ja, jetzt machen wir wieder mal Ferien mit dem Zelt. Wir haben ja noch ein Zelt, das haben wir schon richtig lange nicht mehr gebraucht und wir nehmen das wieder führen. Wir gehen wieder mal zelten und so ein bisschen back to basic eigentlich ein bisschen.
Doch es sind nicht nur die Camping-Neu- oder Wiederentdecker, die das Geschäft brummen lassen. Selbst bei den eingefleischten Stammgästen fällt ein verändertes Ferienverhalten auf, zum Beispiel indem sie dieses Jahr 3 statt 2 Wochen Campingferien buchen und dafür auf die Städtereise im Herbst verzichten.
So ein Bericht von Roland Wermelinger. Das Tennisspiel der Final zwischen Roger Federer und Andy Roddick in Wimbledon ist immer noch nicht zu Ende. Wir liefern dann das Resultat in unserer Sendung um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Verantwortlich für das Echo der Zeit für diese Ausgabe war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.